für mich ist eigentlich das Produkt der Zukunft, wenn ich das mal in einem einfachen Satz beschreiben darf, ist für mich die perfekte Symbiose aus Hard- und Software. Ja, ich sag mal, das, was wir heute perfekt beherrschen, Hardwareentwicklung, das zu kombinieren mit der perfekten Software und mit dem perfekten Digitalisierungselement, das ist, glaube ich, die Kunst und dahin möchten wir auch gehen.
Servus und hallo zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Unser Motto: High Performance. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute habe ich einen, wie er sich selbst bezeichnet, Tech-Lover, Digitalexperten und Networker eingeladen. Zu Gast im Lingner Werk 2 ist Dr. Sebastian Grams, Geschäftsführer der Audi Sport GmbH. Mit ihm möchte ich mich natürlich über die Zukunft der Mobilität, vollelektrische High Performance, Digitalisierung, Konnektivität und das ein oder andere neue Geschäftsmodell vielleicht unterhalten. Hallo Sebastian, willkommen.
Hi, grüß dich, freut mich hier zu sein.
Klasse, dass es heute geklappt hat. Vielleicht kannst du am Anfang unseren Hörern dich kurz vorstellen, vielleicht einen kleinen Werdegang, wie du in das automobile Leben reingerutscht bist. Das wird sicherlich einige interessieren.
Ja, sehr gerne, Stefan. Also 41 Jahre, du hast ja schon gesagt, ich bin Tech-Lover, ja, dazu stehe ich auch. Das hat mich im Prinzip auch dazu geführt, Maschinenbau zu studieren, ja, nach meiner Schulzeit und nach meiner Zivildienstzeit. Klarer Fokus Maschinenbau, das ist das, was mich schon immer begeistert hat. Mich haben auch schon immer Autos begeistert, ja. Ich bin hier in der Region groß geworden, ja, bin in Heilbronn geboren. Von daher freut es mich auch wirklich, heute hier zu sein, in meiner Geburtsstadt sozusagen. Und ja, klarer Fokus für mich, mich mit dem Automobil beruflich auch zu beschäftigen. Von daher bin ich damals eben nach dem Maschinenbaustudium dann auch im Motorsportbereich eingestiegen. Hatte damals als Jungingenieur, ja, ich würde mal sagen, wirklich eine tolle Chance, in dem damaligen Le Mans-Projekt mitzuarbeiten bei der Aggregateentwicklung für Achtzylindermotoren für Le Mans. Das war die erfolgreiche Zeit, wo Audi wirklich alles in Grund und Boden gefahren hat. Wirklich toll als Jungingenieur am
24-Stunden-Rennen war das.
24 Stunden, genau, von Le Mans, genau. In Neckarsulm damals in der Rennsportabteilung, wo viele bekannte Gesichter jetzt auch wieder bei mir sozusagen in der Audi Sport zugeordnet sind, was mich wirklich ganz besonders auch freut. Und bin dann aus dem Motorsportbereich nach dieser Zeit dann in die Serienentwicklung, also in die Aggregateentwicklung V8, V10, W12 Motoren gegangen. Als Jungingenieur immer noch super spannend, nur dass ich dann die Chance hatte, die Autos dann auch selber zu erleben und die Produkte selber zu erleben. Das war für mich tatsächlich auch der Schritt, aus dem Motorsport in die Serienentwicklung rüberzugehen. Im Motorsportbereich bin ich die Aggregate am Prüfstand gefahren, habe die Leistungskurven gesehen und in der Serienentwicklung hatte ich dann tatsächlich auch die Chance, die Produkte wirklich selber zu erleben, als Kunde sozusagen oder als Ingenieur, der den Kunden dann auch am Anfang, ja, versucht nachzuahmen, sodass das beste Produkt am Ende rauskommt. Habe das 6 Jahre lang gemacht, habe dann in der Zwischenzeit auch noch ein Zweitstudium in Karlsruhe gemacht, auch wieder Maschinenbau. Warum Maschinenbau und warum Zweitstudium? Ich wollte gerne mich weiterentwickeln noch, war relativ jung mit meinem ersten Studium fertig, mit 23, und habe dann irgendwie noch Lust und Kraft gehabt, weiterzumachen und mit dem klaren Ziel zu promovieren. Und habe dann während der Zeit, als ich Versuchsingenieur war, auch im Bereich Thermodynamik und Thermomanagement, damals haben wir Wärmemanagement untersucht, wie wirken sich unterschiedliche Energiequellen und Energieverhalten auf das verbrennungsmotorische Verhalten aus. Sehr interessante Geschichte, weil natürlich das Thema Abgasnachbehandlung wichtig ist und die Rohemission. Und bin dann von dem sehr vertiefenden Thema über meine Dissertation in Richtung Projektleitung gegangen, mit Porsche damals zusammen, habe die Sechszylinder verantwortet als Projektleiter mit den Kollegen von Porsche in Zuffenhausen und Weisach. Und nach der Zeit in Neckarsulm bin ich dann nach Ingolstadt rüber, habe währenddessen meine Managementlaufbahn bei Audi gemacht und war dann verantwortlich für die Konzeptentwicklung von neuartigen Antriebssystemen, hieß es damals. Okay, also das ganze Thema Hybridisierung, Elektrifizierung hat massiv Einzug gehalten. Ich habe viele Konzeptfahrzeuge aufbauen, untersuchen, analysieren dürfen. Mild-Hybrid-Technologien, Plug-in-Hybrid-Technologien, elektrische Fahrzeuge. Es war eine spannende Zeit, weil damals hat noch gar keiner so richtig geglaubt, dass diese Technik oder diese Techniken dann in der Geschwindigkeit auch kommen, wie wir sie jetzt heute auch.
Wann war das, welche Jahre?
So? Ja, das war vor 10 Jahren.
Vor 10 Jahren.
Ja, ungefähr vor 10 Jahren, also zur Hälfte meiner Karriere. Das habe ich 3 Jahre lang gemacht als Konzeptentwicklungsleiter Antriebssysteme und bin dann über einen sehr interessanten Zwischenstep, nämlich verantwortlich für die Simulation, also für alles, was virtuelle Technologie angeht in der Antriebswelt, in die IT eingetaucht. Und in der IT war ich jetzt zuletzt die letzten 6 Jahre, zuerst in der Audi IT und dann die letzten 3 Jahre jetzt in Barcelona in Spanien bei Seat und Cupra verantwortlich als CIO, als IT-Chef oder neudeutsch Chief Information Officer, wie man so schön sagt. Und habe dort zum einen das klassische IT-Business verantwortet, habe aber auf der anderen Seite auch eine Mission gehabt, nämlich die Digitalisierung im Unternehmen voranzutreiben und hatte wirklich eine ganz fantastische Chance, an die ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere, nämlich eine eigenständige neue Company aufzubauen auf der grünen Wiese mit dem Namen Seat Code. Und das habe ich die letzten 3 Jahre machen dürfen. Können wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen streifen, das Thema. Und ja, im März kam dann der Ruf zurück zu Audi, nach Hause sozusagen, in die Heimat nach Neckarsulm, ja, mit der Aufgabe, die Audi Sport zu verantworten als Geschäftsführer und dort eben verantwortlich für die Serien und für die Produktthemen. Das heißt, alles mit dem Audi Sport Geld verdient vom Kunde.
Klasse. Ja, wenn man schon so viel Zukunft mitgestaltet hat, was ist jetzt Zukunft für dich?
Was ist jetzt Zukunft für mich? Ich sag mal, Zukunft für mich ist ein sehr breites Wort, aber ich glaube, wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir mit dieser schnelllebigen Gesellschaft und mit der schnelllebigen Technik auch umgehen. Ich glaube, es ist wichtig, auch Balance zu finden, ja, zwischen dieser Schnelllebigkeit im Business, was natürlich auch die Digitalisierung bietet, und auf der anderen Seite auch den Ausgleich und den Ruhepol zu finden. Ja, und das finde ich eine interessante Fragestellung, mit der ich mich seit längerem eigentlich beschäftige. Wie kriegt man diese Balance hin? Weil unsere Gesellschaft entwickelt sich immer schneller. Ja, und wir müssen damit irgendwie mit dieser Geschwindigkeit Schritt halten.
Mhm. Ihr feiert ja auch gerade so 50 Jahre Vorsprung durch Technik. Und dann ist für dich natürlich wahrscheinlich Technologie auch mit Zukunft gleichzusetzen, wenn ich es so raushöre. Ohne geht's nicht.
Absolut. Wie du sagst, ich habe ja gesagt, Technik ist schnelllebig, das ist Zukunft. Und Zukunft ist für mich Technologie. Und Technologie ist in unserem Markenslogan drin. Von daher, da bin ich auch begeistert. Ich habe ja gesagt eingangs, ich bin technikverliebt, ich bin automobilverliebt. Und ich finde es immer, also für mich Technik eigentlich steht, ist, wir müssen mit Technik was erreichen können. Das ist auf der einen Seite, Technik muss irgendwie sinnvoll sein und nützlich sein, ja, um damit auf der einen Seite entweder einen gewissen Zweck zu erfüllen, der Spaß bereitet, oder auf der anderen Seite Technologie, die eben dem Kunden auch das Leben leichter macht. Ja, und wenn ich das jetzt wieder projiziere auf die automobile Welt, dann, du hast ja gerade angesprochen, Vorsprung durch Technik, dann charakterisiert für mich eigentlich das Thema Quattro, ja, was Audi damals maßgeblich geprägt hat, ganz klar so das Thema Technologie, weil damit haben wir dem Kunden eine Technologie geschaffen, mit dem ihm das Leben oder das Autofahren in dem Fall erleichtert wurde, ja, und sicherer gemacht wurde.
Ja? Ja, das ist ja so dieser Ur-Quattro, wenn man jetzt immer wieder auch den Vergleich mit dem GT spürt, dann ist unheimlich viel DNA von diesen ersten Entwicklungen da immer noch drin. Ne?
Absolut. Und deswegen, ich sag mal, Quattro als der Startpunkt auch ein Stück weit, ja, wo jeder wahrscheinlich kennt, oder 80% der Personen, wenn du die fragst, für was steht Audi, Vorsprung durch Technik, Quattro, glaube ich, würden sehr, sehr viele Automobilinteressierte auch so beantworten. Und auf der anderen Seite genau das, was wir jetzt gerade machen mit unserem e-tron GT oder mit unserem RS e-tron GT, nämlich das erste vollelektrische Automobil aus dem Hause Audi Sport als RS-Modell. Ja, wir haben noch nie sowas davor gehabt und das eben auch noch produziert in den Böllinger Höfen hier unweit von Heilbronn. Und das genau ist Zukunft. Das heißt, wir schreiben diese technologische Geschichte fort, ja, und wir arbeiten genau an solchen Leuchtturmtechnologien.
Da kann ich zwar schon ein bisschen springen, weil das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Irgendwie, ich habe mir die Fabrik auch mal angeguckt, bei Herrn Schanz war ich da mal, und es ist ja schon so ein bisschen, oder ich habe so empfunden, dass Audi Sport eher so das Schnellboot ist oder vielleicht auch so ein bisschen das Startup im Konzern, oder? Wo man was ausprobieren soll, darf oder vielleicht sogar auch muss, oder?
Ja, absolut. Also wenn du die Böllinger Höfe ansprichst, dann hast du es wahrscheinlich dort hautnah erlebt. Für mich wahnsinnig faszinierend, wenn du da reingehst und das vergleichst mit einer Großserienproduktion. Es gibt nichts Vergleichbares eigentlich, nicht im Konzern und ich glaube auch außerhalb des Konzerns nicht, weil wir produzieren ja in den Böllinger Höfen einmal unser modernstes Elektrofahrzeug, den e-tron GT, auf der gleichen Linie wie den R8, was quasi was ja auch ein Leuchtturm damals war. Also auch der R8 war ja ein technologisches Highlight, wo Audi kein vergleichbares Fahrzeug davor hatte, wo die Weltöffentlichkeit sich dann auch, sage ich mal, riesig gefreut hat, dass Audi sowas auf den Markt gebracht hat. Und wir produzieren es jetzt als Zehnzylinder-Motor auf der gleichen Linie mit einem e-tron GT. Also für mich ist das, also kriege ich Gänsehaut, ja.
Ja, diesen V10 hatte ich mal in einem S6 vor Jahren mal. Von daher kenne ich das Brubbeln auch noch. Jetzt leider bin ich verstummt, aber ich bereue es nicht.
Ja, aber leise ist das neue Laut, Stefan, ja.
Ja, ganz richtig. Also wie gesagt, also ich habe nachher noch so ein Zitat, jetzt springe ich hier in meinem Skript schon hin und her, aber da ging es wirklich darum, dass man eben in dem Zukunftsreport von Mobilitätsreport vom Zukunftsinstitut steht drin, dass die Mehrheit der Kunden und Kunden muss zu ihrem E-Glück gezwungen oder gedrängt werden. Doch wenn sie es einmal eben gespürt haben, dann wollen sie nie mehr zurück in die Verbrennerwelt. Zumindest wurde es da so beschrieben von einem Zitat.
Ja, ich glaube, da ist auch was dran. Ich habe jetzt das wirklich auch das Vergnügen, muss ich sagen, ein RS e-tron GT fahren zu dürfen. Ich habe als Ingenieur 7 Jahre lang diese großen Motoren entwickelt und es ist wirklich was anderes, aber es ist anders fantastisch, ja. Und wer mal diese Beschleunigung auch erlebt hat von den Elektroautos, du bist ja selber in dem Genuss, ein Elektroauto fahren zu dürfen, das ist schon was anderes, aber es fasziniert auch, ja. Und ich glaube, es hat auch wieder andere Vorteile. Und das ist natürlich auch ein Thema für uns als High-Performance-Schmiede, dass wir diesen Elektrofahrzeugen natürlich einen ganz unverwechselbaren Charakter dann auch geben müssen. Ja, dass der Kunde, auch ein RS-Kunde der Zukunft, dieses Performante erlebt und dieses, ja, dieses Sportliche dann auch wiederfindet in seinem Elektrofahrzeug. Und das kann man tun, ja. Das haben wir gezeigt mit dem RS e-tron GT. Das werden wir auch mit folgenden Fahrzeugen zeigen.
Gut, dann vielleicht lass uns noch mal kurz zur Audi Sport GmbH zurückkommen. Ich glaube, du bist jetzt seit gut 100 Tagen im Amt. Das ist ja auch so ein bisschen so ein erster kleiner Meilenstein, wo man vielleicht auch schon zurückguckt oder Bilanz zieht. Was hast du da alles schon gestalten dürfen oder erlebt? Oder was ist so Highlights?
Also erstmal muss ich sagen, ich bin nach wie vor wahnsinnig begeistert und fasziniert bezüglich dieser neuen Aufgabe. Für mich war das wirklich ein Kindheitstraum, muss ich sagen, der in Erfüllung geht. Ich meine, ich habe in Neckarsulm angefangen als Studierender, ja, und bin an der Quattro GmbH vorbeigelaufen und habe da quasi ehrfürchtig zum B06-Gebäude hingeschaut, was die Jungs damals schon alles gemacht haben. Und jetzt eben für diese Marke oder für dieses Subbrand eben auch zuständig zu sein, ist natürlich fantastisch. Und wenn du mich fragst, 100 Tage, erstmal habe ich sehr, sehr viele Leute wieder getroffen am Standort, bin wahnsinnig herzlich empfangen worden. Es sind viele Kolleginnen und Kollegen noch da, die ich aus meiner alten Neckarsulmer Zeit noch kenne. Das freut mich ungemein. Und ich bin natürlich auch gekommen, weil ich mit dem Standort verbunden bin, weil ich mit dem Werk verbunden bin, weil ich mit der Region verbunden bin und dort eben auch für den Standort was Gutes tun möchte in der Entwicklung. Und ich habe extremst motivierte Leute vorgefunden. Also ich kann wirklich sagen, die Leute, die in der Audi Sport GmbH arbeiten, sind unglaublich begeistert fürs Produkt. Ja, und ich glaube, das vereint uns. Von daher, wir sind, wenn du fragst, was sind die Herausforderungen, wir sind natürlich massiv in dem Thema Elektrifizierungsstrategie der Zukunft auch drin. Ich denke, da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Das beschäftigt uns natürlich, wie wir auch unser Portfolio sukzessive in Richtung Elektrifizierung, in Richtung Digitalisierung verändern können.
Hast du noch so ganz kurz ein paar Zahlen und Fakten zum Audi Sport?
Gerne, ja, klar. Also Audi Sport in Summe, wir sind ein bisschen mehr wie 1300 Mitarbeiter heute an unterschiedlichen Standorten. Unser Hauptsitz ist Neckarsulm, wo unsere GmbH sozusagen zu Hause ist. Deswegen ist auch dort mein Büro. Wir produzieren die Autos, unsere RS-Modelle an unterschiedlichen Standorten und wir haben unseren eigenen Produktionsstandort mit den Böllinger Höfen, wie schon erwähnt, wo wir den e-tron GT, den RS e-tron GT, aber auch unseren R8 produzieren. Da sind wir sehr stolz drauf. Wir haben letztes Jahr fast 30.000 Auslieferungen vor Kunde gehabt. Das ist sehr bemerkenswert, weil das natürlich trotz Corona ein Allzeithoch, ein Rekordauslieferungswert ist, den wir so davor nie hatten. Wir haben heute mehr als 15 verschiedene RS- und R-Modelle im Portfolio. Und unser letztes Produkt, natürlich unser RS e-tron GT als erstes eigenständiges Elektrofahrzeug, vollelektrisches RS-Modell mit 646 PS und 830 Newtonmeter, zählen wir auch zu unserem Portfolio. Insofern siehst du auch, wie die Firma gewachsen ist. Ja? Und wir sind natürlich ein Stück weit von dieser Startup-Mentalität auch weggekommen, was auch gut ist auf der einen Seite, wo aber auch die Frage ist, wie besinnt man sich wieder zu alten Tugenden zurück? Ja?
Wenn wir noch ein bisschen jetzt nach vorne gucken in die Zukunft, hast du schon ein Bild, wie Audi Sport 2030 aussehen sollte oder für dich aussehen könnte?
Also erstmal wird sich unser Portfolio massiv auch verändern. Ich habe das schon gesagt. Wir werden circa 2024 werden wir die Hälfte unseres kompletten Audi Sportportfolios teil- oder voll elektrifiziert haben. 2026, gerade mal 2 Jahre später, sind wir schon bei circa 80% und Ende des Jahrzehnts werden wir nur noch elektrisch angetriebene Modelle anbieten. Also reine Elektrofahrzeuge oder hochperformante Plug-in-Hybride.
Okay.
Und das ist schon ein massiver.
Also habt ihr ganz klare Timeline.
Wir haben eine klare Timeline für uns. Wir haben natürlich einen klaren Fahrplan auch für unsere Produkte. Und das beschäftigt uns natürlich, weil das natürlich auch nur einhergeht mit Transformation, ja. Ich meine, es ist auch klar, wenn du vorher eine Firma hattest, die schwerpunktmäßig verbrennungsmotorische Fahrzeuge entwickelt hat und der Geschäftszweck, um das mal so ein bisschen plakativ zu machen, war früher, wir haben einen zu großen Verbrennungsmotor in ein zu kleines Fahrzeug reingebaut. Das war so unser Geschäftszweck, wo wir eigentlich mal herkamen. Und das verändert sich massiv. Ja, wir sind im Konzern natürlich sehr, sehr eng verknüpft mit der AG auch dabei, im Sinne von Best Performance die richtigen Module aus dem Baukasten rauszunehmen, in unsere Fahrzeuge reinzubringen, aber dann eben den Audi Sportmodellen auch eine unverwechselbare Audi Sport DNA zu geben. Das, was ich dir gesagt habe, wie fühlt sich dann und wie fährt sich?
Wie hört sich jetzt auch
ein Elektroauto an? Ja, wie sieht ein Audi Sportfahrzeug der Zukunft aus?
Okay.
Und vielleicht noch ein Satz, wo wir herkommen auch. Ich hatte es vorhin vielleicht auch noch nicht so gesagt. Die Audi Sport, du hattest ja erwähnt, ist ja so ein bisschen diese Startup-Mentalität oder diese Startup gewesen. Wir sind wirklich 1983 ist die Audi Sport GmbH damals als Quattro GmbH gegründet worden. Ja, wir sind eigenständig gewesen. Wir haben angefangen mit Merchandising, muss man ja neudeutsch sagen.
Das ist spannend, okay.
Merchandising, ja, also 83 gegründet, 100%ige Tochtergesellschaft von der Audi AG. Geschäftszweck damals, Handel mit hochwertigen Accessoires.
Okay,
also, ja, die also Schwerpunkt Schuhe und hochwertige und Lederserien so. Ja, okay. Und dergleichen. 93 hat man dann die Geschäftsfelder erweitert. Man hat dann quasi das ganze Thema Boutiquen in den Auslieferungszentren ausgebaut. Man hat das Thema Fahrzeugindividualisierung mit hinzugenommen, ist im Übrigen heute auch noch in unserem Verantwortungsbereich mit dabei. Das heißt, die Audi Sport ist auch für das Thema Audi Exclusive verantwortlich. Das heißt, wenn ein Kunde einen ganz speziellen Lederwunsch, einen ganz speziellen Farbwunsch hat und wir haben außergewöhnliche Kunden, dann bearbeitet das auch die Audi Sport GmbH für solche exklusiven Kunden. Und dann 96 hat man dann umgestellt, auch als eigenständiger Fahrzeughersteller. Das heißt, da hat man dann das Thema eigenständige Projekte angefangen und Ja, und sukzessive mit ganz kleinen Produkten die ersten eigenständigen Fahrzeuge dann auch gemacht. Und das erste Fahrzeug war dann der Audi S6 Plus, ja, der sozusagen dann wirklich eigenständig auch 1996 verarbeitet wurde, ja, und okay, in der B06 dann auch aufgebaut wurde. Und dann ist es zunehmend größer geworden. Man hat die S-Modelle eingeführt, man hat die RS-Modelle eingeführt. Damals habe ich selber auf der Serienentwicklungsseite gearbeitet, als die Audi Sport damals den RS4 eingeführt hat mit 8-Zylinder-Hochdrehzahlmotor. Und so ist das Geschäftsfeld der Fahrzeuge immer, immer breiter geworden. Dann kam der R8 hinzu. Ja, und jetzt haben wir diese unglaubliche Produktpalette dastehen von größer 15 Fahrzeugen, was natürlich bei 1300 Leuten ja ein riesiger Verantwortungsbereich ist. Ja, und unsere Kunden sind extrem anspruchsvoll.
Ja, und das wird sich sicherlich auch mit den Herausforderungen der Mobilität weiter nicht verkleinern, sage ich mal. Und ich habe da mal so ein paar Sachen rausgeholt aus diesen Mobilitäts Report des Zukunftsinstituts, da sprechen die halt dann von Tankstellen für Autos zu Energieräumen für Mobilität, nachhaltige Mobilität durch neues Wohnen, also auch wie das Wohnen sich jetzt vielleicht auch nach der Pandemie verändert auch die Mobilitätsansprüche, Mobilitätskonzepte für den ländlichen Raum, also da gibt's natürlich irgendwo vielleicht auch andere Serviceansätze, Fahrräder als neues Statussymbol teilweise auch, aber natürlich vor allen Dingen eben dieser Automotive Reset oder das Zeitalter der E-Mobilität. Wenn du das alles so hörst, wie bewertest du diese Entwicklung? Denkt ihr da schon wieder auch über neue, ja einfach Geschäftsmodelle ist vielleicht gleich zu viel, aber neue Einnahmequellen oder Erlösmodelle nach?
Ja, also ganz klar, ja. Wir müssen unsere, also erstmal unser Geschäftszweck ist Fahrzeuge, Premium-Fahrzeuge für Kunden zur Verfügung zu stellen. Und wir als Audi Sport, wir haben den Anspruch, performante Premium-Fahrzeuge an unsere Kunden zu bringen. Aber natürlich, und mit der Elektrifizierung, hast du natürlich auch auf einmal andere Themen, mit denen du dich beschäftigst. Der Kunde muss nachladen. Erlebst du selber, erlebe ich selber. Das heißt, der Kunde hat vielleicht auch eine andere Zeit, die er mit dem Fahrzeug verbringt. Ja, deswegen auch, du hattest das ja auch gefragt, das ganze Thema Audi Charging Hub, ja, das Konzept für Schnellladen, versuchen wir natürlich schon auch, den Kunden an die Marke zu binden und irgendwo einen 360-Grad-Ansatz zu wählen, dass der Kunde, während er sein Fahrzeug schnell laden kann, auch entsprechend zusätzlichen Service geboten bekommt. Und ich denke, das ist schon wichtig. Wir müssen versuchen, dem Kunden mit dem Auto, im Auto, um das Auto herum auch weitere Möglichkeiten zu schaffen.
Die VIP-Lounge zum Laden im Endeffekt.
Ja. Genau. Ja, und das setzt sich ja im Auto fort. Ja. Was kann ich ins Auto reinholen an Zusatzthemen? Und da denke ich schon, können wir noch Schritte gehen und da werden uns die Ideen auch nicht ausgeben. Kann ich nicht heute alles verraten, aber...
Das habe ich befürchtet, ja, genau.
Aber das ist schon wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Ja. Wir müssen diese Zeit, die der Kunde mit dem Auto, im Auto verbringt, die müssen wir effektiv nutzen. Die müssen wir erstmal für den Kunden angenehm machen. Ich komme nochmal darauf zurück, was ich eingangs gesagt habe. Technologie ist für mich immer was dem Kunden entweder Spaß bereitet oder das Leben leichter macht, es besser macht. Und das müssen wir nutzen, ja.
Du hast ja jetzt schon ein paar Mal dieses Thema Hochleistung oder High Performance angesprochen. Da kann man natürlich jetzt auch, wenn man kritisch fragt, wie hat das Ganze mit Sharing Economy, Ökologie und mit diesen PS-starken Modellen zu tun? Wie reagiert ihr da drauf oder positioniert ihr euch bewusst eben auch, dass es dieses, sage ich mal, ja auch Lust und Spaß am Fahren, ohne den Wettbewerber zu nennen, jetzt einfach trotzdem auch eine, ja, eure DNA ist und bleiben muss?
Absolut. Also e-tron ist, sage ich mal, das Thema der neue Quattro. Ja? Wir haben das Thema e-tron eingeführt und ich habe es dir ja gesagt, dieser Elektrifizierungstrend, den setzen wir ganz konsequent im Portfolio um. Von daher gilt es auch für uns, dieses Hochleistungssegment neu zu denken und neu zu gestalten und mit Elektrifizierung neu zu denken und neu zu gestalten. Und das ist schon ein Thema, da gehört Mut dazu. ja, dass du die Dinge aus einem anderen Blickwinkel siehst. Ja. Wir haben viele Petrolheads, wir haben heute auch viele Kunden, die Petrolheads sind, die unsere performance-starken Automotoren lieben, aber wir nehmen die Kunden gerade mit, ja, und das ist das, was uns der Markt auch widerspiegelt. Also der RS e-tron GT kommt hervorragend an vor Kunde, und ohne uns da jetzt zu sehr selbst loben zu wollen, aber wir sind die Ersten im Kernwettbewerb, die so ein Auto im Angebot haben. Unsere Kernwettbewerber haben das nicht, ein voll elektrisches High-Performance-Modell.
Also ein Taycan oder Taycan?
Na, ich spreche jetzt vom Kernwettbewerb. Also wenn du sagst, Audi Sport-Wettbewerb,
okay.
Die haben heute kein voll elektrisches High-Performance-Modell im Angebot. Und darauf sind wir natürlich stolz. Und wir überlegen natürlich dann auch, wie kann ich dieses sportliche Markenimage noch weiter rausschärfen? Wie kann ich die technikaffinen Kunden auch mit elektrifizierten Modellen noch mehr begeistern, ja, und da geht natürlich viel auch über das Thema Individualisierbarkeit von den Fahrzeugen, ja.
Und das Thema Ökologie seht ihr dann einfach in der Elektrifizierung auch ganz klar
absolut
kombiniert.
Ja, ist natürlich ein gesamtheitlicher Ansatz. Also der Strom kommt nicht nur aus der Steckdose, logischerweise. Also da steckt mehr dahinter. Aber wir gehen diesen Weg ja auch konsequent. Ja, dass wir nicht nur ein Elektroauto anbieten, was Strom aus der Steckdose bekommt, sondern dass wir eben einen nachhaltigen ökologischen Ansatz hier auch verfolgen.
Da hatte ich ja vor kurzem auch einen Podcast mit der Sunny Rocks Energie-Agentin und da haben wir auch über die ein oder andere Form, wie man natürlich in Zukunft auch lädt, wenn der Strom zur Verfügung steht, gesprochen. Und ich glaube, wenn man hier verschiedene Services oder auch Sichtweisen kombiniert, dann ist nachher eigentlich fast auch ein Fahren zum Nulltarif denkbar, und das hat mich so fasziniert, wenn man das mal ein bisschen hochdenkt, einfach nur auf eine Organisation, auf eine Firma, und man lädt die mehr oder weniger die Mitarbeiter ein am Tag, umsonst zu laden. Also da passiert, denke ich, in Zukunft eine Menge, wenn man die erneuerbaren Energien da einfach mit hineinbezieht, wann die zur Verfügung stehen und wann eben nicht noch.
Also ich denke, genau in die Richtung muss es gehen. Man muss den Ansatz gesamtheitlich betrachten. Und ich sage mal, auch das Thema Elektrofahrzeuge hat ja darüber hinaus auch Vorteile. Es geht ja auch um Akustik. Ja? Also das eine ist, unsere Kunden kaufen heute Fahrzeuge, weil sie den Sound lieben. Ja? Auf der anderen Seite sprechen wir darüber, wie kriege ich den Lärm aus den Städten raus und solche Themen, ja. Auch da zahlt ja Elektromobilität ein. Ich meine, du wirst es wahrscheinlich auch kennen, bewegst dich heute mit einem Elektrofahrzeug auf der Autobahn, hast einen ganz anderen Fahrkomfort. Du bist performant unterwegs, aber du hast ein ganz anderes Feeling im Auto, kannst in Ruhe telefonieren.
Definitiv, keiner merkt, dass ich fahre.
Ja, und so entstehen einfach andere Themen, ja, die Kunden auf einmal ganz anders schätzen, ja, und trotzdem die Leistung haben.
Mhm. Du hattest ja schon am Anfang auch dieses ganze Thema Technologiesprünge angesprochen und wie verortet ihr das in euren Modellen? Also dieses Thema Buchen von Updates, Zusatzleistung, zusätzlichen Services. Da geht es ja viel um Digitalisierung, Konnektivität. Was ist da so euer Masterplan, sage ich mal?
Na gut, ich sage mal, für uns ist an der Stelle, wir bauen da ganz konsequent auch auf die Kollegen der Carriot. Ja, wir haben im Konzern die Carriot als Software-Schmiede geschaffen, die uns eben mit allen Digital-Themen versorgen, und auch unsere RS-Modelle leiten sich ja immer von Basisprodukten ab, die sozusagen auch einen technologischen Backbone haben. Und die Kollegen haben es ja vor kurzem jetzt auch angekündigt, dass das ganze Thema Over-the-Air-Updates viel intensiver kommt und dass wir dort auch die nächsten Schritte machen und auch, glaube ich, im Vergleich zum Wettbewerb sehr, sehr gut unterwegs sind. Und ich halte das für genau den richtigen Schritt, dass wir diese Kompetenz der Softwareentwicklung auch gezielt in so einer Organisation bündeln. Ja, ich habe, wie gesagt, die Chance gehabt, bei Seat mich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen. Und die Softwareentwicklung ist eine andere Welt, ja, wie die reine Hardwareentwicklung. Ja. Mhm. Es wird anders gearbeitet, es wird in einem agilen Setting gearbeitet, aber ich glaube, man kann viel aus der Softwareentwicklung auch in der Hardwareentwicklung lernen und an Methodenkit und Tools auch übernehmen. Und das ist auch ein Thema, was ich versuche, in meine heutige Organisation, in meine jetzige Organisation reinzugeben. Ja, Dinge aus der Softwareentwicklung.
Aber dann habt ihr wahrscheinlich keine eigene reine Digitalisierungsstrategie für Audi Sport, sondern die ist schon ganzheitlich zu betrachten.
Genau, wir basieren auf der Audi AG Digitalisierungsstrategie, und die Digitalisierungsstrategie, die basiert natürlich technologisch auf dem, was uns auch eine Carriot an Technologie zur Verfügung stellt.
Und wie guckt ihr dann eben auf solche Wettbewerber wie Tesla, die dann irgendwo nochmal, weiß ich nicht, wie viel PS man da zusätzlich freischalten kann on the air. Wie geht man mit diesen Themen um? Fühlt ihr euch da auf Augenhöhe, wenn ich mal so direkt fragen darf, oder wo seht ihr euch?
Ich würde mal sagen, jeder hat seine Stärken. Mhm. Ja, ich glaube, man muss fair sein. Ein Tesla hat auf einer grünen Wiese angefangen. Wir sind alles Automobilisten sozusagen, die mit einer Historie ankommen, und wir haben andere Stärken. Aber ich glaube, was wir gezeigt haben jetzt die letzten Jahre, ist auch, dass wir extrem schnell lernen können und dass wir extrem schnell diese Dinge, die vielleicht der Wettbewerb an der Stelle vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen schneller gemacht hat, dass wir da in der Lage sind, mindestens mal aufzuholen und dann aus dem Windschatten sozusagen zu überholen. Und so betrachte ich das auch. Also ich fühle uns da sehr, sehr gut gerüstet, auch mit dem, wie man sich aufgestellt hat, nochmal mit einer Carriot, die als schlagkräftige Softwareentwicklungseinheit alle Ressourcen aus dem Konzern, aus den unterschiedlichen Marken gebündelt hat und schlagkräftig sozusagen in dieses Thema jetzt auch reingeht. Ja. Und da werden wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren auch, glaube ich, noch sehr, sehr viel davon hören. Von daher, ich glaub, da sind wir gut aufgestellt.
Ja, klasse. Nee, weil das ist ja auch so ein bisschen, wenn ich jetzt mit dem einen oder anderen Weltmarktführer hier sprechen darf aus der Region und dann so höre, was da auch immer für eine Energie ist und was mich eigentlich fasziniert ist, dieses doch ein vielleicht zweimal mehr Nachdenken und dann auf den richtigen Weg abzubiegen. Also das spüre ich öfters. Also ich hatte jetzt auch vor kurzem mit dem Rainer Hunsdörfer, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen, gesprochen. Und was die wirklich als Maschinen- und Anlagenbauer in Services, in Daten, in wirklich KI-Themen investieren, um wirklich einen Service für die Druckereien weltweit eben anzubieten und auch gegenseitig eben Themen zu vernetzen. Sehr spannend, auch wenn man da hört, wie die Heidelberger Druckmaschinen sich digitalisiert hat und weiter digitalisieren wird.
Ja, vielleicht noch ein Satz, Stefan. Für mich ist halt, eigentlich das Produkt der Zukunft, wenn ich das mal in einem einfachen Satz beschreiben darf, ist für mich die perfekte Symbiose aus Hard- und Software. Ja. Ja, ich sag mal, das, was wir heute perfekt beherrschen, Hardwareentwicklung, das zu kombinieren mit der perfekten Software und mit dem perfekten Digitalisierungselement, das ist, glaube ich, die Kunst, und dahin möchten wir auch gehen. Ja. Und diese Zeit, die der Kunde auch im Auto nutzt, die im Auto verbringt, die auch aktiv zu nutzen für Themen, die du on top reinbringen kannst, ja, das Ganze seamless sozusagen zu machen, das ist, glaube ich, wo die Reise hingeht.
Ja, da habe ich so ein Beispiel rausgeholt, wenn man Konnektivität irgendwie anguckt, sagt mir das Auto vielleicht oder spricht das Auto in Zukunft mit meinem Haus, und je nachdem, wie mein Fahrstil heute war, trifft es dann die Entscheidung, welche Musik und welche Lichtstimmung angeht zu Hause. Wer weiß es, oder?
Ja, das ist ja nicht unmöglich. Ich sag mal, wir haben location-based services ist ja überhaupt kein Problem, ja. Und warum nicht Funktionen zu denken, die wirklich das Auto dann auch mit dem nächsten Element, was danach kommt, sozusagen wieder verknüpfen. Und ich glaube, da können wir digitale Services, und da werden wir digitale Services auch entwickeln, die dem Kunden, sage ich mal, neben dem Thema Fahrspaß weitere Möglichkeiten eröffnen, die entweder Spaß bereiten nochmal oder eben das Leben auch leichter machen, ja.
Sind da auch irgendwelche Kooperationen angedacht mit anderen Dienstleistungen oder Dienstleistern in Zukunft? Gehört sowas auch zu einer Strategie?
Naja, generell gibt's diverse Kooperationen. Ich kann jetzt nicht über Details dazu sprechen, aber natürlich schauen wir uns auch an, mit welchen Partnern man bestimmte Technologien auch entwickeln kann.
Ja. Oder dann halt Zusatzleistungen.
Exakt,
direkt,
exakt.
Bis hin zum Rewe-Einkaufskorb vielleicht,
genau. Wer weiß. Ja, aber dieses Thema Function on Demand, wenn du fragst, neue Geschäftsmodelle, ja, wo der Kunde dann eben per Demand, Anforderungen aus dem Fahrzeug sich bestimmte Services eben zubuchen kann. Ja, das ist für mich auch ganz klar eine Reise, die fortgehen oder die wir weiternehmen werden und wo der Wettbewerb vielleicht schon mal gezeigt hat, was theoretisch machbar ist, aber das kann man anreichern in unterschiedlichste Richtungen. Und da ist natürlich ein elektrifizierter Antriebsstrang mit einer guten Vernetzungsarchitektur dahinter natürlich eine perfekte Basis, um solche Themen noch auszurollen.
Aber da kommt man ja ganz schnell zu dem Thema vom Produkt zum Service, Plattformökonomie.
Ja.
Und wie geht ihr mit Daten um? Ich glaube, ich habe mal einen Artikel gelesen oder einen Post, wo du auch gerade dieses Datenthema als die Zukunft beschrieben hast. Wo geht da die Reise hin? Also ich sage mal ein Beispiel, weil mir das erzähle ich immer, die Audi-App fragt mich dann immer, ob ich die Daten teilen möchte. Ja, also jetzt sage ich es erst mal in der Öffentlichkeit und dann sage ich immer noch nein und frage mich, warum bietet ihr mir nichts für meine Daten an? Ich würde sie gerne teilen. Aber warum kriege ich kein Benefit dafür? Weil vielleicht möchte ich sogar mehr Daten teilen. Ich möchte vielleicht in die Community hinein. Ja, ich möchte sogar was zurückgeben und dafür vielleicht das ein oder andere zusätzliche Service-Element dazu bekommen.
Also ohne da zu viel zu
versprechen. Ja, okay, gut.
zu viel zu versprechen. Aber genau das ist, wo die Reise hingehen muss. Ja. Jetzt mal meine alte Digitalisierungsbrille nochmal aufgesetzt. Das ist genau das. Und da hast du natürlich auch ein Zitat genommen, was ich aus der Phase heraus auch noch getätigt habe. Wir müssen diese Daten, die da sind, die müssen wir sinnvoll nutzen. Ja, es geht gar nicht darum, den Kunden zu überwachen. Ja, ich sag mal, das geht ja allein DSGVO-mäßig schon nicht. Aber die Daten, die das Auto zur Verfügung stellt, die der Kunde produziert während seinem Trip, die müssen wir ihm mit entsprechenden zusätzlichen Services auch unterfüttern. Ja.
Also nächstes Mal werde ich zustimmen.
Nächstes Mal kannst du zustimmen, dass wir die richtigen Dinge dann auch für dich entwickeln können. Ja.
Genau, okay, gut, okay. Nein, aber es sind genau diese Sachen, wo man teilweise so nah am Kunden dran ist.
Total.
Und wo es vielleicht nur einen kleinen Müh weitergedacht wird oder eben vielleicht auch manchmal man doch noch in seinen Scheuklappen sitzt, aber das...
Nee, ich bin da bei dir und ich glaube, wir müssen, ich sag mal, das muss eine Wechselbeziehung sein. Ja? Ich meine, du bist ein Kunde von vielen.
Ja.
Ja. Warum sollst du nicht auch profitieren von dem, was andere Kunden sozusagen an Daten auch zur Verfügung stellen? Wie entstehen da wiederum Services oder Funktionen daraus? Ja? Also ohne da schon zu viel verraten zu können, aber da werden wir mit Sicherheit, mit ein paar interessanten Sachen um die Ecke kommen.
Also das sprechen wir dann nächstes Mal, wenn dieser Service gelauncht wird. Genau.
Genau.
Okay, also Daten ist definitiv auch in eurem Bereich die Zukunft und damit natürlich zu spielen im positiven Sinne. Das ganze Thema autonomes Fahren hatte ich nochmal eben aufgegriffen, weil da bei den Kollegen von der Future Management Group einfach so das Thema nochmal so als nächste grundlegendste Transformation im Mobilitätsbereich beschrieben wurde bei einem Vortrag von Dr. Micic. Wie siehst du das Thema für das sportliche Fahren?
Also erstmal finde ich das eine fantastische Entwicklung, die, glaube ich, sehr, sehr viele Kunden in Summe schätzen, jetzt gar nicht als Audi Sport beantwortet. Aber ich glaube, es gibt Zustände und Zeiten, am Tag, wo ich sehr, sehr froh wäre, wenn ich autonom durch den Berufsverkehr sozusagen mich bewegen lassen könnte. Und von daher glaube ich, dass diese Technologie auch früher oder später und wahrscheinlich schneller, wie wir glauben, Stichwort Elektrifizierung, Einzug halten wird. Wenn du jetzt für die Audi Sport Modellpalette schaust, dann ist meine persönliche Meinung, dass das Thema assistiertes Fahren natürlich sehr, sehr relevant ist. Ja, wir haben Kunden, die haben wahrscheinlich ihr Fahrzeug noch nie im Grenzbereich sozusagen bewegt. Und wenn sie mal auf der Rennstrecke sind, dann kann natürlich auch so eine teilautomatisierte Fahrfunktion dem Kunden unglaublich viel Sicherheit schenken, dass er sich an den Grenzbereich rantraut und wir damit Thema Funktionen vielleicht eine Funktion generieren, die der Kunde sehr, sehr schätzt und sich zubuchen kann, um ihm einfach mal auch das Limit, den Grenzbereich sozusagen live zu zeigen.
Okay, klar. Wir hatten ja auch schon mal gesagt, dass grundsätzlich die Pandemie jetzt bei euch jetzt nicht irgendwie den großen Geschäftseinbruch gab, aber sicherlich, du hast ja auch mitten da deine Geschäftsführertätigkeit begonnen. Wie ist Führen in der Pandemie für dich gewesen? Wie habt ihr das organisiert? Die Produktion musste ja weiterlaufen. Die war zwar viel automatisiert, aber trotzdem gibt es da viele Kolleginnen und Kollegen, die da vor Ort sind, aber die Verwaltung und so weiter war dann weniger.
Ja, also erstmal führen in Corona-Zeiten und ist möglich, definitiv. Das erstmal als Grundsatzaussage, aber wechseln in einen neuen Job ist schon eine Herausforderung in der Corona-Zeit. Und ich glaube, es ist immer noch so, ich habe noch keinem Mitarbeiter die Hand geschüttelt, seitdem ich sozusagen.
Also danach sehnst du dich auch wieder.
Okay. Ja, also ganz klar, ich sage mal, ich habe die Digitalisierung verantwortet jetzt davor für einen Unternehmen, wo wir schlagartig von heute auf morgen mehrere tausend Mitarbeiter ins Homeoffice schicken mussten und das Arbeiten ermöglicht haben. Aber wie du richtig gesagt hast, ja, die Produktion hat sich dann auch sehr, sehr schnell auch Mittel und Wege suchen müssen, dass wir die Produktion mit sicheren Rahmenbedingungen am Laufen halten, mit entsprechenden Abständen, mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, und alle anderen Mitarbeiter sind nahezu 99-100% im Homeoffice nach wie vor. Also wir fahren auch hier bei Audi den ganz klaren Sicherheitsweg, unsere Mitarbeiter nicht zu gefährden. Jetzt auch mit dem Impfen begonnen, was ich für wichtig und richtig halte. Aber wir sind noch nicht beim Thema Normalität wieder zurück. Und ich sehe mich genauso mal den einen oder anderen. Ich habe noch nie alle Mitarbeiter sozusagen persönlich gesehen, mal wieder eine Mitarbeiterveranstaltung machen und den Leuten mal wieder tatsächlich in die Augen zu schauen.
Ja, wir wollen jetzt auch mal Anfang August uns bei uns im Garten treffen und dann mal viele neue Gesichter auch persönlich. Ein Kollegin hat neulich gesagt, ja, also man sieht sich, aber man weiß gar nicht, wie groß der andere ist. Also so ganz Banalitäten, die man sonst einfach so nebenbei wahrnimmt, fand ich auch spannend, genau. Vielleicht nochmal vielleicht kannst du es auch so zusammenfassen, was für dich so die ich jetzt vielleicht gar nicht auch kenne, so die spannendsten Entwicklungen, Innovationen im Automobilbereich. Gibt es da was, was du vielleicht den Hörern noch mal so mitgeben möchtest, worauf man vielleicht in Zukunft achten sollte?
Also erstmal, wie gesagt, noch mal zurück. Wir feiern die Tage gerade, diese 50 Jahre Vorsprung durch Technik. Und für mich ist wirklich, also dieser Einstiegspunkt, wo ich mich, was Kindheitserinnerung auch ist, diese Quattro-Thematik, ist für mich so der Einstieg in die Innovation auch und Vorsprung gewesen. Wir haben dann viele andere Sachen gemacht, um vielleicht auch den Zuhörern mal ein bisschen Gefühl zu geben, was ist bei Audi über die Jahre alles passiert. Wir haben damals den ersten A8 mit Spaceframe-Technologie gemacht, auch aus Neckarsulm heraus, mit dem Aluminium-Zentrum, ist, glaube ich, auch vielen hier in der Region eine bekannte Technologie, was wir auch als Vorsprung verbuchen, der R8, ganz klar, ja, als Supersportwagen von Audi, damals von der Quattro GmbH entwickelt. Das ganze Thema Umstellung, für mich auch eine spannende Zeit, weil ich in der Innovation mittendrin war. Ich habe damals die Direkteinspritzungstechnologie in die Rennmotoren mit eingeführt und habe sie dann damals in die Serienentwicklung sozusagen mit rübergenommen. Das heißt, wir haben damals umgestellt aus Effizienzgründen von der Saugrohreinspritzung auf Direkteinspritzungsverfahren, die 8-Zylinder, 10-Zylinder-Motoren. Das ist eine Innovation, die habe ich sozusagen sehr, sehr präsent auch vor mir. Das Ganze dann kombiniert als Direkteinspritzungsturbotechnologie, also das Ganze mit einem Turbo noch kombiniert, ist für mich auch so eine Innovation. Und jetzt ganz klar auch das Thema e-tron, ja, wo wir Elektrifizierung auch konsequent einführen in den verschiedenen Modellen. Das ist natürlich eine spannende Geschichte, nochmal, weil auch die Transformation unseres Unternehmens, und wir haben eine große technische Entwicklung bei uns auch in der Audi Sport. Die Leute kommen aus der verbrennungsmotorischen Welt und wir nehmen die Leute mit und versuchen dort eben auch die Leute in Richtung Elektrifizierung zu transformieren. Ja? Leute, die vorher Verbrennungsmotoren entwickelt haben, zu sagen, okay, morgen macht er jetzt mal einfach Elektroantriebe, das ist nicht so einfach, ja, und das ist eine Herausforderung. Aber das ist Veränderung, und Veränderung startet irgendwo auch im Kopf. Ja, da gehört Mut dazu. Und ich kann nur sagen, die Mannschaft bei uns ist da hoch motiviert, auch neue Innovationen im Elektrifizierungszeitalter in den Fahrzeugen zu bringen und zu entwickeln.
Also persönlich interessiert mich immer noch, ja, wenn man Elektro- oder Reichweitenthematik, wann kommt ja da der nächste Sprung? Gibt es da irgendwie, sagt man, in 5 Jahren oder in 2 Jahren schon, wo man sagt, da ist dann wirklich 800 Kilometer möglich?
Ja, also ist ja schon interessant. Ich meine, du hast das ja auch verfolgt, fährst selber Elektrofahrzeuge, wenn man sieht, wie rasant sich jetzt auch die Elektrifizierungstechnologie in den letzten Jahren entwickelt hat. Viele sagen so ein bisschen despektierlich, diese Aufzugstechnologie, ja, hat man jetzt ins Fahrzeug reingebracht. Aber ich finde es extrem begeisternd, wenn du dir anschaust, wie sich die Elektromotoren entwickelt haben über die letzten Jahre, wie sich die Batterietechnologie entwickelt hat über die letzten Jahre, wie sich das Thema Spannungslage fürs Laden auch weiterentwickelt. Und ich glaube schon, ohne da jetzt auf alle technischen Facetten einzugehen, da werden wir jetzt in den nächsten 2, 3, 4 und 5 Jahren nochmal massive Hübe auch sehen, weil natürlich auch eine Großindustrie dahinter steht und wir eine ganz konsequente Strategie für diese Technologie auch verfolgen. Ja, also das, von daher, da kommen neue Sachen, ja, die sehr, sehr spannend aus meiner Sicht auch sind technisch.
Du hattest ja auch jetzt mehrfach die Region angesprochen und als Standort. Und wenn man Heilbronn anguckt, alles, was da so passiert, und da hatte ich auch mal hier mit dem Bildungscampus, mit dem Professor Geilsdörfer gesprochen, und mich interessiert so, ist es für dich so Universitätsstadt, Wissensstadt, Bildungscampus der Zukunft, jetzt neuerdings Heimat des Codes vielleicht auch mit der 42, mit der Programmierschule, wie siehst du die Region oder wie profitiert auch Audi Sport davon?
Also ich finde, dass wir als Region extrem stark aufgestellt sind, dass extrem viel getan wurde. Ich habe das mit großem Interesse auch aus dem Ausland oder auch aus Ingolstadt heraus verfolgt, was hier mit der Hochschule passiert ist, was mit der Coding University passiert ist. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance für den Standort. Wir müssen das nutzen, wir müssen das auch im Verbund nutzen. Da gibt es auch entsprechende Aktivitäten dazu, dass natürlich auch Audi gemeinsam mit der Region, mit den entsprechenden Initiativen hier gemeinsame Sache macht. Und ich halte die Digitalisierung nochmal als eine wesentliche Schlüsseltechnologie, die auch im Auto Einzug halten wird, noch viel, viel mehr Einzug halten wird, als wir alle vor Jahren vielleicht gedacht hätten. Und da ist natürlich die Region super präpariert. Ich hätte mir damals gewünscht, als ich auf der Suche war nach einem Studienplatz, dass es sowas schon gegeben hätte, um ganz, ganz offen zu sein.
Ja. Dann wärst du nicht in die Welt gekommen wahrscheinlich.
Dann wäre ich vielleicht nicht in die Welt gekommen, vielleicht hätte ich dann auch nie Maschinenbau studiert, okay. Aber wer weiß. Nee, aber ich finde es toll, was hier entstanden ist. Ich finde auch toll, was die einzelnen Stakeholder hier am Standort oder hier in der Region für den Standort machen. Das muss erhalten werden. Und da müssen wir auch als Audi Neckarsulm unseren Teil dazu beitragen.
Was hältst du von diesem Lernkonzept der 42? Seid ihr da schon Partner auch? Hast du da schon
Kontakte? Also aktuell wir nicht. Ich weiß, dass der Standort, das Werk mit der Coding University zusammenarbeitet. Ich finde das Konzept sehr gut. Ja, ich habe das auch in Wolfsburg verfolgt, es dort mit Wolfsburg 42 eingeführt wurde. Wir haben sowas Ähnliches damals bei Seat Code in Barcelona gemacht, auch eine Art Coding University. Ist ein Programm natürlich, wo du junge Talente oder auch Talente insgesamt relativ schnell an die Materie Coding ranführen kannst. Von daher bin ich da schon sehr begeistert für sowas.
Klasse. Also ich bin mit meinen Fragen, denke ich, sind wir im Galopp durch. Ich glaube, wir haben wirklich viel, viel Details. Alles kannst du uns nicht verraten, das verstehe ich natürlich. Aber wenn ich das so höre, dann bist du nicht nur 100 Tage da, sondern sicherlich auch noch länger und bist motiviert.
Vor allen Dingen im Herzen da.
Ja. Mit dem Herzen da, genau. Und dann stellt sich natürlich so eine Frage, wie machst du das? Ich denke, das ist kein 40-Stunden-Woche. Und wie ist der Ausgleich des Nachhausefahren in den schönen Autos? Oder was machst du sonst noch, um die Energie zu halten oder die High Performance auf die Strecke zu bringen?
Ja, also ja, 40-Stunden-Woche blende ich jetzt mal aus, die Frage. Nee, also das Wichtigste ist, glaube ich, zusammengefasst, dass man mit dem Herzen und mit der Leidenschaft dran ist. Und ich glaube, das ist hoffentlich rübergekommen in unserem Gespräch. Bin extrem motiviert bei der Sache, für die Sache. Und woraus ziehe ich meine Motivation, wo du gefragt hast? Erstmal, ich stehe morgens auf, weil ich am Ende will ich ein geiles Produkt für unsere Kunden haben, ja, mit dem der Kunde sagt, geil. Genau darauf habe ich gewartet. Und wenn wir dann schaffen, dass wir unsere Mannschaft sozusagen voll motiviert dahinter haben, die sagen, ja genau, das wollen wir entwickeln und da haben wir Spaß dran. Ich glaube, dann habe ich alles richtig gemacht und dann sind wir vernünftig auch als Organisationseinheit unterwegs. Und das ist das, was mich antreibt, ja, für den Kunden ein richtig geiles technisches Produkt, ein technisches Fahrzeug, ein High-Performance-Fahrzeug zu entwickeln, wo er schon immer darauf gewartet hat oder danach geträumt hat.
Und gibt es ein persönliches Zukunftsprojekt, was du so in den nächsten Jahren verwirklichen möchtest?
Mein persönliches Zukunftsprojekt ist, sage ich mal, neben dem Job meine Familie. Ja? Also unsere Tochter wurde in Barcelona geboren, hat sozusagen die spanischen Wurzeln mitbekommen. Und natürlich ist das Zukunftsprojekt, hier mit meiner Familie auch anzukommen, final anzukommen. Wir sind in der Corona-Zeit hier zurückgekommen, was super schwierig war, allein schon wegen Wohnsituation während Quarantäneverordnung und so weiter. Das heißt, wir sind erstmal angekommen und ein persönliches Zukunftsprojekt ist, hier wirklich nachhaltig auch zu landen und dann für meine Familie auch, sage ich mal, den finalen Heimatbahnhof auch zu finden, wo wir uns wohlfühlen, ja.
Klasse. Vielen Dank, Sebastian. Sehr schönes Gespräch. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Absolut, Stefan. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.